hier und hat uns hier mit seiner Predigt gedient. Und vielleicht können sich einige noch daran erinnern, er hatte auch dieses Bild von dem Garten mit dem Unkraut. Und dass ein Garten, wenn er Frucht bringen will, auch manchmal das Unkraut, nicht nur manchmal, sondern dann muss auch das Unkraut gejätet werden, ausgerupft werden, damit die Pflanzen die Früchte bringen sollen, damit sie auch gute Frucht bringen. Und an diese Predigt von Marco Hees will ich heute ein wenig anknüpfen. Und mir ist da nochmal ein anderes Bild in den Sinn gekommen. Normalerweise ist es ja so, dass die meisten von uns einigermaßen saubere Häuser, saubere Wohnungen, ein sauberes Schlafzimmer oder auch ein sauberes Bad zu schätzen wissen. Also die meisten, hoffe ich doch. Und jetzt gibt es zwei Methoden, wie man denn versuchen kann, den Dreck aus dem Haus zu bekommen. Die erste Möglichkeit ist die, man lässt ihn erst gar nicht herein. Und wisst ihr, das ist eine Methode, die meine Frau manchmal bei mir anwenden will und die nicht so gut gerät, weil ich doch dann immer wieder dazu neige, dass ich mit den dreckigen Schuhen durch die ganze Wohnung laufe und dann diese Schuhe, na klar, auch manches hinterlassen. Also ist die Methode nicht ganz so effektiv. Es gibt da noch eine andere Methode, wie man denn eine saubere Wohnung bekommt, und das kennen auch die meisten Steinbacher, muss ich hier nicht erklären. Also samstags wird der Staubsauger herausgeholt, der Putzeimer wird gefüllt, der Putzlappen wird geschwungen und auf einmal bekommt man wieder eine saubere Wohnung. Das ist ein wunderbares Bild für die Gemeinde. Wisst ihr, in einer Gemeinde kommt es immer wieder vor, dass Menschen sich gegenseitig verletzen und wehtun. Das ist so ein bisschen wie der Dreck. Und man möchte ja so wenig wie möglich davon haben. Aber auf der anderen Seite ist das so, es lässt sich nicht hundertprozentig vermeiden. Wir sind Menschen. Und als Menschen passiert es uns leider immer wieder, dass wir auch aneinander schuldig werden. Und genau mit dieser Herausforderung kommt der Petrus zu Jesus. Und der Petrus, vielleicht hat er gerade in seinem Jüngerkreis wieder einen gehabt, der ihm mächtig aufs Füßchen getreten hat, über den er sich so richtig geärgert hat. Und das war vielleicht nicht das erste Mal, sondern das war schon das dritte oder vierte Mal, dass dieser Mitbruder ja dem Petrus mal, oder Petrus sagte, jetzt reicht's endlich mal. Aber er wusste ja bei Jesus, also, na. Und dann dachte er, vielleicht kann ich ja mit meinem Herrn verhandeln. Vielleicht kann ich ja mit ihm Geschäft machen. Abraham hat auch mal mit dem Herrn verhandelt und hatte, ja, gut, ich versuch's mal. Ich will mal mit meinem Herrn, mit Jesus verhandeln. Mit den Rabbinern konnte man so ein bisschen verhandeln. Also wie oft musste man bei einem jüdischen Rabbiner vergeben, wenn man eine Verletzung, irgendwas erlebt hat, was einem wehgetan hat? Nun, dann hat so ein jüdischer Rabbiner in der Regel gesagt, also dreimal sollst du vergeben und dann ist okay. Dann musst du nicht mehr. So, und jetzt dachte der Petrus, dreimal, ich leg eine Schippe drauf. Ich, also dreimal, was sind dreimal? Bei Jesus siebenmal. Ich leg siebenmal, also reicht siebenmal. Wenn ich siebenmal drauflege, dann müsste es doch gehen. Und auf einmal merkt der Petrus und die anderen Jünger, ja, wir als ganze Christenheit, die wir Jesus nachfolgen, die wir uns seine Jünger nennen, die wir zu seiner Gemeinde gehören, Er, der sich nicht schämt, uns seine Brüder und Schwestern zu nennen, auf einmal stehen wir wieder Petrus da und wollen mit Jesus verhandeln. Wie oft muss ich denn? Und Jesus macht uns deutlich, das ist nicht verhandelbar. Barmherzigkeit ist nicht verhandelbar. Weil das Ziel von erfahrener Barmherzigkeit, Vergebung ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit. Und Jesus macht das in diesem Gleichnis deutlich, dass der Herr Mitleid, barmherzig war. Und deshalb hat er dem, der vollen Schulden überhäuft war, alle Schulden erlassen. Ein Akt der Barmherzigkeit, ein Akt der Gnade. Und bei Jesus ist Barmherzigkeit, die sich in Vergebung ausdrückt, nicht verhandelbar. Da hat er seinen Festpreis. So hat das klingen mag. Nämlich das Ziel von erfahrener Barmherzigkeit ist es, selbst barmherzig zu werden und zu dieser Barmherzigkeit, dazu gehört die Vergebung. Und wir merken, wenn wir dieses Gleichnis von Jesus gehört haben, das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Dem Bruder oder der Schwester von Herzen zu vergeben, daran hängt sehr viel. Und Jesus macht das auch in diesem Gleichnis unmissverständlich deutlich. Und jetzt könnte man da so sitzen und könnte dann sagen, ja, das ist aber doch so schwer. Wenn ich in mein Inneres hineinschaue, wisst ihr, da gibt es manchmal bei uns Menschen so Verletzungen, so Kränkungen. Und ich spreche ganz bewusst hier heute vom Raum der Gemeinde. Vom Raum der Gemeinde, von diesem Bereich. Davon spreche ich, weil Jesus Petrus fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Ich meine jetzt nicht das Opfer einer Vergewaltigung. Ich meine auch nicht Kriegsopfer. Sondern ich meine das, was hier im normalen Leben, im Miteinander immer wieder geschieht und mit dem wir umgehen müssen. Und trotzdem gibt es auch da manchmal Dinge, die uns nachhängen. Dinge, die uns beschweren, Dinge, die uns beschäftigen, Kränkungen, Verletzungen. Wenn man das vielleicht einem anderen erzählt, ist das, denkt man, wie stellst du dich denn so an? Aber man selbst hat immer wieder damit zu kämpfen. Und dann fragt man sich, ja, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Wie kann ich denn vergeben, wenn Vergebung so wichtig, so zentral ist? Nun, wisst ihr, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, auch wenn wir hier in diesem Text, in diesem Gleichnis Vergebung als eine Forderung, als eine Aufforderung vor uns stehen haben, die erstmal so wirkt wie so ein Berg, den ich nie alleine schaffe, steckt hinter dieser Forderung aber auch ein Weg zur eigenen Befreiung. Dahinter, hinter dieser Forderung soll sich doch ein Weg eröffnen, der zu einer Befreiung führt. Da hat jemand Millionen erlassen bekommen. Eine Riesenschuld hat er erlassen bekommen. Und kaum, dass er die Schuld erlassen bekommen hat, rennt er vor die Tür, sieht seinen Bruder. Und wisst ihr, was dieser Verwalter gemacht hat? Ich lese es euch nochmal vor. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle und würgte ihn und sagte, bezahle jetzt alle deine Schulden. Wisst ihr, das habe ich hier in der Gemeinde noch nicht so beobachtet, dass jemand gewürgt und geschüttelt wurde. Aber ich kann mir vorstellen, dass so manch einer vielleicht auch schon hier sich in der Gemeinde erlebt hat, wenn ich dem doch mal richtig die Meinung sagen könnte. Oder wenn dem doch auch mal was passieren könnte. Wenn bei dem doch auch mal was passieren könnte, damit er endlich merkt, dass es so nicht geht. Habt ihr vielleicht auch schon mal solche Gedanken gehabt, wo euch jemand verletzt und gekränkt hat, wo euch jemand wehgetan hat? Dann schreit die Seele nach Vergeltung, nach Genugtuung. Dann schreit die Seele, dann schreit das Innere danach, dass da irgendwie ein Ausgleich stattfindet. Manchmal schreit sie nicht, manchmal ist ja auch so eine leise, stille Stimme da, wo doch irgendwie unsere Seele damit zu tun hat, dass hier ein Ausgleich innerlich stattfindet. Aber wisst ihr, der Junge, der hier vor die Tür gerannt ist und den anderen gewürgt und geschüttelt hat, ging es ihm gut dabei? Wie hat er sich denn innerlich gefühlt? Wenn ich Vergebung lerne, wenn ich Schritte der Vergebung lernen darf, wenn ich diese Lebenskunst der Vergebung erlernen darf, praktizieren darf, das ist ein Akt der Befreiung. Ich muss dem Bruder oder der Schwester nicht mehr die erlittene Verletzung und Kränkung nicht mehr ständig nachtragen. Wie im Deutschen, unsere Sprache ist manchmal herrlich. Wenn wir nachtragend sind, das heißt, da, wo uns jemand vielleicht mal in der Vergangenheit verletzt oder wehgetan hat, und wir denen die Dinge nachtragen, wer trägt das denn? Wenn ich hier, stellt euch mal vor, ich habe hier so einen Sack Zement und die trage ich vor mir her, wer trägt das? Ich trage das. Ich trage die ganze Zeit diese Last mit mir rum. Und Vergebung bedeutet doch letztendlich, dass ich genau diese Last, die ich vielleicht in meinem Herzen, in meinem Innern irgendjemanden nachtrage, hinterhertrage. Wie schön wäre es doch einfach mal, den Sack fallen zu lassen, loszulassen. Frei zu werden. Und genau das ist das, was da, wo wir Vergebung praktizieren, was dann geschehen kann, dass wir, indem wir vergeben, die Kränkung, Verletzung, das, was uns wehgetan hat, dass wir das loslassen können und frei werden können. Ich habe hier ein Buch gelesen, Lebenskunst der Vergebung, von Dr. Martin Krabe. Er leitet die Abteilung für Psychotherapie auf der Klinik Hohe Mark. Und dort hat er und das Team dort mit vielen Patienten zu tun, die genau mit diesen Fragen zu tun haben, wo es auch oft um Vergebung geht. Und er hat dieses Buch geschrieben, Lebenskunst der Vergebung. Und ich möchte einige ganz allgemeine Dinge nur mal ganz kurz vorstellen. Das trifft niemals jede Situation. Und jede Situation ist wieder speziell für sich. Und trotzdem kann uns das helfen, dass wir vielleicht mal ein Stück weit mit unserem Denken in Bewegung kommen. Wie kann denn Vergebung praktisch aussehen? Weil ich habe mir gedacht, ist ja leicht zu sagen, vergib. Aber wie soll das denn geschehen? Wie kann das denn auch dann praktisch werden, dass ich das irgendwie auch umsetzen kann? Und ich glaube, wir alle, wenn wir jetzt mal so ein Gruppengespräch machen würden, wir alle haben da schon reichlich Erfahrungen gesammelt, wie das mit Vergebung praktisch, wie das läuft. In der Familie ist das Tag an der Tagesordnung. Wenn da der wild gewordene Teenager aus der Schule kommt, seinen Ranzen in die Ecke schmeißt, ins Haus hineinläuft, seinen Dreck fallen lässt und dann auf einmal man die Türe donnern hört. Und man ruft zum Mittagessen, hab keine Lust, lass mich in Ruhe. Jetzt könnte man tief gekränkt sein. Warum der Teenager, der eigene Sohn, die eigene Tochter sich so unmöglich benehmen und einem so missachten. Aber wisst ihr, wir bringen Verständnis für diesen armen Menschen auf. Der ist nämlich in der Pubertät. Da gehen die Hormone rauf und runter, da geht die Post ab. Und dann sagt man sich, das legt sich wieder. Wisst ihr, was man da aufgebracht hat? Verständnis. Man versucht, den anderen aus seiner Situation heraus zu verstehen. Und vielleicht kann das uns manchmal eine Hilfe sein, wer das Verhalten der Bruder oder Schwester besser versteht, dem fällt es auch leichter zu vergeben. Gibt es Ursachen für das Verhalten des anderen, was mich gekränkt oder verletzt hat? Ich glaube, dass in den allerwenigsten Fällen hier im Raum der Gemeinde Menschen mich aus boshafter Absicht verletzen oder mir wehtun wollen. Das mag auch vorkommen. Ich sage nicht, dass das ausgeschlossen ist. Aber ich glaube, viele Kränkungen und Verletzungen entstehen durch Unachtsamkeit, durch Gedankenlosigkeit oder dadurch, dass ich mich nicht wirklich in den anderen ein bisschen hineinversetzt habe, dass ich nur von meiner Warte ausgegangen bin. Und dann auf einmal der andere vielleicht dann gekränkt oder verletzt ist. Und wenn wir es lernen, einander ein bisschen besser zu verstehen, und wenn ich den verstehen kann, der mich vielleicht verletzt oder gekränkt hat, warum er im Moment so gehandelt hat, warum er mich übersehen hat, warum er mich vergessen hat oder warum er mich so hart angegangen ist. Manchmal gibt es Gründe im Hintergrund. Und wenn wir ein Stück weit Verständnis dafür aufbringen, dann kann uns das helfen und nicht dem anderen immer das Schlechteste unterstellen. Ich möchte euch mal ein ganz praktisches Beispiel bringen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber das kann schon eine ernste Sache sein. Wisst ihr, wenn man zum Beispiel früher, als ich so ein Kind war, wir saßen an einer Kaffeetafel und da standen leckere Kuchen. Und dann bin ich dahin gegangen an den Tisch mit meinem Tellerchen und wollte auch ein Stück Kuchen haben. Und wisst ihr was? Die Frau, die den Kuchen verteilt hat, die hat mir immer das kleinste Stück gegeben. Die hat mir immer das kleinste Stück gegeben. Und mich hat das schwer gefuchst. Es war jedes Mal das Kleinste. Und die hat bestimmt gedacht, der ist so dick, der darf nicht so viel essen. Das ging in meiner Fantasie durch den Kopf. Jetzt glaubt ihr mal, hat die Frau jemals darüber nachgedacht, wie groß das Stück Kuchen ist auf ihrer Platte, was die dem Jungen da auf den Teller tut? Da hat die doch keine Sekunde einen Gedanken dran verschwendet. Aber ich war gekränkt und verletzt. Und so gibt es oft Situationen im Alltag der Gemeinde, wo man gekränkt wird, verletzt wird und vielleicht gar nicht versteht, aus welchem Hintergrund der andere das tut. Dieses Verstehen ist wichtig. Oh, ich muss mich beeilen. Aber das Zweite ist auch noch wichtig, nicht nur den verstehen, der mich verletzt hat, sondern auch mal selber meine eigene emotionale Reaktion verstehen. Warum reagiere ich denn so heftig? Warum tut mich das so verletzen? Warum tut mir das so weh? Also wenn jemand zu mir sagt, Jochen, also dich kann man im Chor nicht gebrauchen, du singst so laut, das hat gar keinen Wert und die Stimme kannst du auch nicht richtig halten. Wird mich das verletzen? Kann ich euch ganz locker sagen, macht mir gar nichts. Dass ich nicht singen kann, das weiß ich. Oder nicht so schön. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, also Jochen, deine Predigt hier, die kannst du in die Tonne klopfen. Oh. Da merke ich, an der Stelle bin ich auf einmal empfindlich. Wisst ihr, und es ist gut, dass wir selber mal darüber nachdenken, welche wunden Punkte habe ich denn bei mir? Und wo liegt das denn dran, dass ich diesen wunden Punkt habe? Da gibt es manchmal Ursachen aus der Kindheit, aus der Jugendzeit, wo ich das überhaupt nicht in Verbindung miteinander bringe. Da kann die Seelsorge manchmal wirklich helfen, dass man bestimmte Kränkungen oder Verletzungen, je nachdem, wie sie geartet sind, dass ich selber verstehe, warum reagiere ich denn so verletzt und gekränkt. Also den anderen verstehen, mich selbst darin verstehen. Ein zweiter Punkt ist, dass wir mal das, was uns zugefügt worden ist an Kränkung oder Verletzung, dass wir das mal in Relation, also in Verbindung zu dem sehen. Und das macht ja genau das Gleichnis hier, dass wir mal verstehen, okay, wie viel Gnade und Vergebung habe ich schon für mich in Anspruch genommen? Also, wie oft musste mir schon vergeben werden? Und wie oft brauchte ich die Gnade und die Barmherzigkeit meiner Geschwister in der Gemeinde? Da hat jemand vielleicht ein unbedachtes Wort losgelassen, hat vielleicht etwas gesagt oder mich kritisiert und ich fühle mich direkt angegriffen. Wie konnte er nur so etwas sagen? Wie kann er mir nur so etwas unterstellen? Warum? Als ob ich alles verkehrt machen würde. Aber vielleicht habe ich vergessen, wie oft ich manch dummen Satz losgelassen habe. Da habe ich vielleicht mitbekommen, dass jemand negativ über mich geredet hat. Seien wir mal ehrlich. Wie oft habe ich schon negativ über Leute geredet? Wie oft habe ich schon so lustige kleine Nebenbemerkungen gemacht über jemanden, um ihn einfach mal ein bisschen dumm dastehen zu lassen? Und vieles habe ich vielleicht schon gesagt, was mir schon lange nicht mehr in dem Sinn ist, was ich schon lange vergessen habe. Und jeden Abend bete ich, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Wenn wir die Gnade brauchen, dann merken wir auf einmal, wenn ich sehe, wie oft ich auch die Vergebung brauche, das kann mir doch helfen und darf mir dabei helfen, dem Bruder oder der Schwester, die an mir schuldig geworden sind, ihnen auch Vergebung zu gewähren. Ich kann das nicht vertiefen. Ich möchte den letzten Punkt noch sagen, delegieren. Was bedeutet delegieren? Wisst ihr, es gibt manchmal Verletzungen, die sind so tief. Da hat man schon zigmal vielleicht versucht zu sagen, ich will dem anderen vergeben. Und man merkt, irgendwie wird man davon nicht los. Da gibt es einen Gedanken, das ist aber dann auch ein Prozess, das ist nicht etwas, was man von jetzt auf gleich sofort als Befreiung erlebt. Aber Vergebung hat etwas damit zu tun, dass ich mal eine Entscheidung treffe. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann werden vielleicht irgendwann dann die Gefühle, die Emotionen hinterherkommen. Und was kann Delegieren bedeuten? Wisst ihr, die Seele versucht, einen Ausgleich herzustellen. Wenn ich gekränkt, wenn ich verletzt bin, dann versucht die Seele, einen Ausgleich herzustellen. Und dann hoffe ich, dass irgendwie der Ausgleich geschieht, dass der andere gedemütigt wird, dass der andere bezahlen muss oder was auch immer. Und dieser Ausgleich, solange der nicht passiert ist, so lange arbeitet die Seele daran. Und was bedeutet delegieren oder vergeben? Nun, auch nochmal ein praktisches Beispiel. Die Handwerker wissen, dass nicht jede Rechnung wird bezahlt. Da hat man irgendwo einen Auftrag angenommen, hat den auch wunderbar ausgeführt. Und wisst ihr, dann kann man manchmal seine Schuld, die man eigentlich noch zu bekommen hat, die Forderung, die kann man an ein Inkassobüro abgeben. Und die müssen sich darum kümmern, dass die Schuld eingetrieben wird. Hört sich doch gut an, ne? Da ist jemand zuständig, der ist Spezialist dafür, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Also, ich vergebe meinen Wunsch oder mein Streben nach Genugtuung, nach Ausgleich, was sich durch Rache oder so zum Ausdruck bringt, und ich lasse jemand anders für mich handeln. Ich lege das in die Hände eines anderen. Und wisst ihr mal, was der Apostel Paulus dazu schreibt? Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wow! Da gibt es einen Spezialisten, der dafür zuständig ist, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, wo das Unrecht, was mir erlitten ist, was mir zugefügt wurde, dass dieses Unrecht nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird, sondern es soll sogar gerecht werden. Wenn wir Gott das vergeben, an Gott delegieren, dann lassen wir es los, selber Ausgleich herstellen zu müssen für erlittenes Unrecht. Wir geben das an Gott ab. Und wie er das tut, das ist seine Sache. Und wisst ihr, ich darf euch noch einen Hinweis geben. Du magst hier sitzen und sagen, ja, ich habe aber doch von einem Bruder, von einer Schwester hier in der Gemeinde oder im Dorf oder wo auch immer. Ich kenne keine einzelnen Situationen. Ich habe doch so schweres Unrecht erlitten. Und das hat mir so wehgetan, das hat mich so verletzt. Ich möchte dir heute Morgen sagen, das, was dir zugefügt worden ist, Jesus nimmt das todernst. Jesus ist nicht nur dafür gestorben, dass deine Sünde getilgt wird, sondern Jesus ist auch dafür gestorben, dass du weißt, das Unrecht, was du erlitten hast, das war Jesus so viel wert, dass er sein Leben dafür am Kreuz gegeben hat. Die Strafe liegt auf ihm. Die Strafe, die eigentlich dem, der an dir schuldig geworden ist, die dieser Mensch verdient hat, die hat Jesus auf sich genommen. So rächt Gott, so schafft er das Unrecht aus der Welt. Und alles, was du erlitten hast, dafür hat er am Kreuz bezahlt, um dir zu zeigen, die Verletzung, die dir zugeführt wurde, die war schlimm. Jedes Mal, wenn wir uns aneinander vergreifen, wenn wir aneinander schuldig werden, werden wir ja nicht nur aneinander schuldig, sondern vor Gott auch, weil wir alle Gottes Kinder sind. Wisst ihr, wenn einer meinen Kindern wehtut, normale Eltern sind dann auch verletzt. Und so ist Gott verletzt. Aber Gott ist gleichzeitig der, der sagt, ich schaffe Recht, Gerechtigkeit, indem er stellvertretend die Strafe aufnimmt, damit der Täter Vergebung bekommt, damit aber das Opfer Genugtuung erfährt, damit das Opfer weiß, das, was mir zugefügt wurde, das wird nicht einfach weggewischt. Das wird am Kreuz, ist das Tod ernst genommen worden. Und so kannst du das erlittene Unrecht an Jesus delegieren, abgeben, an ihn vergeben und dir deutlich machen, Herr, du hast die Strafe für den getragen, der an mir schuldig geworden ist. Und ich vergebe das an dich. Du richtest es. Du wirst es klären. Und das ist ein Prozess. Aber auf diesem Weg sind wir niemals alleine. Jesus ist der Spezialist für vollkommene und vollständige Vergebung. Wenn Jesus sagt zu dem guten Petrus, du musst 7 mal 70 mal vergeben, dann meint er damit vollständig. Und Jesus ist der Spezialist für vollkommene Vergebung. Er ist der Spezialist, nicht wir. Und wisst ihr, Vergeltung, Rache ist menschlich. Vergebung ist göttlich. Vergebung ist göttlich. Und das ist der Ausweg aus unserem Dilemma. Wenn wir alle immer nur Vergeltung üben würden, dann gäbe es keinen mehr, der hier lebendig auf dem Stuhl sitzen würde. Aber weil Gott uns Vergebung ermöglicht, weil er uns diese Eigenschaft mitgeben will, deswegen ist Leben möglich. Und deshalb dürfen wir zu ihm gehen und dürfen ihn bitten, Herr, hilf uns. Hilf uns, dass das, was du von uns forderst, dass wir das durch dich leben können. Alleine schaffen wir das niemals. Aber durch Jesus und nur durch ihn allein ist der Weg der Vergebung, diese Schritte möglich. Und damit haben wir als Christen ein Potenzial, eine Möglichkeit, die so vielen Menschen in dieser Welt fehlt. Und darauf dürfen wir bauen. Wir dürfen auf Jesus bauen, damit er diesen Weg mit uns geht. Er lässt uns nicht allein. Amen. Und deshalb möchte ich auch jetzt mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus, Du kennst unser Menschsein durch und durch. Dir ist nichts fremd. Herr, und du weißt, wie sehr wir auch als Christen manchmal einander wehtun. Manchmal ungewollt, manchmal mit Absicht. Herr, und du siehst heute Morgen hier Geschwister, die vielleicht gekränkt oder verletzt sind, denen irgendetwas wehtut, was ihnen zugefügt wurde. Und du siehst die Last, die sich auch damit verbindet. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen diese Geschwister frei machst. Dass du ihnen Schritte zeigst, wie sie nicht mehr das Alte nachtragen müssen, sondern es loslassen dürfen. Wie sie Schritte der Vergebung gehen können. Und dass sie heute diesen Entschluss wagen, diese Schritte zu gehen mit dir und sich auf diesen Weg begeben. Herr, wirke du das durch deinen Heiligen Geist und hilf uns in unserer Gemeinde, dass wir aufeinander Acht haben und dass wir miteinander barmherzig sind, so wie du es mit uns bist. Und dafür wollen wir dich loben und ehren. Amen.
Ja, wir möchten